Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Installationskünstlerin Henrike Naumann mit ihren Möbeln spricht sie über Politik und Geschichte ungemein fantasievoll und produktiv.
Naja, ich denke halt immer, man hat so eine bestimmte Zeit im Leben und die will ich gut nutzen. Und ja, viele Dinge, die mich so beschäftigen, haben mich eigentlich immer wieder zur Arbeit gebracht oder zur Kunst so.
Und jetzt die Nachricht, die völlig überraschend ist und viele erschüttert. Die Künstlerin Henrike Naumann ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Wir werden gleich an sie erinnern. Dann sprechen wir über einen Prozess gegen Deutschland, ein dreitägiges Theaterprojekt von Milo Rau in Hamburg im Rahmen der Lessing-Tage und über die Berlinale und Sandra Hüller wieder in einer außerordentlich starken Rolle. Apropos Stärke, 1000 PS stark soll der erste elektrische Ferrari sein, der bald auf den Markt kommt und der mit Knöpfen und Schaltern im Cockpit für Designverwunderung sorgt. Altmodisch in die Zukunft? Am frühen Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass die Künstlerin Henrike Naumann gestern nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 42 Jahren gestorben ist. Sie wurde in Zwickau geboren und hatte den Auftrag, in diesem Jahr den deutschen Pavillon auf der Venedig-Biennale zu bespielen. In ihrem Werk hatte sie sich bereits tief in die Kunstgeschichte eingeschrieben. Auf enorm zugängliche Weise hat sie sich mit Möbelskulpturen, unter anderem mit der mörderischen Geschichte des NSU, auseinandergesetzt oder auch mit der Geschichte Ostdeutschlands. In vielen deutschen Museen wurden ihre Werke ausgestellt. Auch international war sie enorm erfolgreich. Henrike Naumann. Über ihr Leben und ihr Wirken möchte ich nun mit unserer Kunstkritikerin Laura Helena Wurth sprechen. Frau Wurth, was hat das Werk Naumanns denn ausgezeichnet?
Sie hat, wie schon gesagt, mit den Möbelskulpturen angefangen. Da wurden dann ja Schrankwände zu Kunstinstallationen und aber auch eben zu Möglichkeiten, über Themen zu sprechen, die bislang gerade in der bildenden Kunst eher wenig Raum eingenommen haben, gerade in Bezug auf Ostdeutschland, wo Henrike Naumann eben geboren ist. Zum Beispiel hat sie sich da mit der Abwicklung der Treuhand beschäftigt, die Entwicklung des NSU untersucht, weil genau um die Ecke in Zwickau, wo ihre Großmutter lebte, wo sie auch geboren wurde, beispielsweise Beate Zschäpe, ein Teil des NSU ihr Wohnzimmer hatte. Das hat sie dann nachgebaut, um eben diesen Schrecken auch irgendwie greifbar zu machen. Und Naumann hatte eigentlich Szenografie studiert. Also das erklärt, warum ihre Arbeit ganz oft auch was von Filmsets hat, in die man sich ja reinsetzen kann. Daher kommt, glaube ich, diese Zugänglichkeit auch. Und mit diesen Werken war sie eigentlich kommerziell und auch institutionell sehr, sehr erfolgreich. Und umso bemerkenswerter ist es für sie als Künstlerin auch, und das hat sie auch so ausgezeichnet, dass sie sich dazu entschieden hat, das zu lassen und was Neues zu machen. Und ich zitiere sie da jetzt, sie hat gesagt, sie will nicht immer die mit den Möbeln bleiben. Sie möchte also auch Ausdrucksformen finden, ohne dass gleich, das ist wieder ein Zitat, der Möbelwagen vorfahren muss. Und da hat sie sich der Recherche gewidmet, hat Lecture-Performances inszeniert, hat mit Line-Dancern in Chemnitz zum Beispiel gearbeitet, um ein Wandbild wieder zu beleben. Sie hat also konstant daran gearbeitet, neue Ausdrucksformen für ihr Werk zu finden. Und das macht den Verlust auch so groß, den ihr viel zu früher Tod jetzt bedeutet. Denn das ging gerade alles in eine ganz neue Richtung. Und da hätte es wahnsinnig viel zu sehen gegeben, was wahrscheinlich eine wahnsinnige Bereicherung gewesen wäre.
In wenigen Monaten wird die Venedig-Biennale eröffnet. Diesen großen Auftritt wird sie nicht mehr erleben können. Wird ihr Werk dennoch dort präsent sein?
Sie hat vermeldet zumindest das Studio und auch das Institut für Auslandsbeziehungen, die den deutschen Pavillon organisieren, die Arbeit konzeptuell abgeschlossen. Das ist so kurz vor der Biennale ja auch eher unwahrscheinlich, dass das noch nicht fertig ist. Umgesetzt wird es jetzt von anderen. Das heißt, wir werden dennoch auch ihre Version und ihre Arbeit im Pavillon zu sehen bekommen und auch eine Ausstellung und auch eine Auszeichnung, die ihr unheimlich wichtig war, diesen Pavillon zu machen, den sie ja gemeinsam mit Song Thieu dort gestaltet hat. Und ich denke, die werden dafür sorgen, dass sie wirklich einen großen, einen denkwürdigen Auftritt bekommt, denn den hat sie verdient. Sie hinterlässt da ja wirklich ein absolut einzigartiges und herausragendes Werk. Nur man hätte sich natürlich auch gewünscht zu sehen, wie es weitergegangen wäre. Und ich hatte das Glück, sie mehrmals zu treffen. Und da ist auch einfach eine sehr, sehr klare, fokussierte und dabei immer wahnsinnig zuvorkommende und warmherzige und sehr engagierte Künstlerin viel zu früh gestorben.
Henrike Naumann, im Alter von 42 Jahren ist diese so bedeutende Künstlerin gestorben. Laura Helena Wurth hat an sie erinnert. Frau Wurth, Dankeschön.
Gern.
Explizit politisches Theater macht der Schweizer Milo Rau. In seinem Stück Hate Radio zum Beispiel hat er den Massenmord der Hutu-Milizen an den Tutsi in Ruanda thematisiert. Er hat die Morde des Norwegers Anders Breivik szenisch bearbeitet und den Prozess gegen die Pussy Riot in Moskau theatral begleitet. Jetzt hat er in Hamburg im Rahmen der Lessing-Tage einen Prozess gegen Deutschland inszeniert, besetzt nicht mit Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern mit JuristInnen, echten ZeugInnen, AnwältInnen und Geschworenen. Was gestern unter anderem in Hamburg, Berlin, Stuttgart und Düsseldorf auf Prüfkundgebungen gefordert wurde, nämlich ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen, das wurde jetzt im Theater mit etwas anderen Vorzeichen durchgespielt. Dazu der Theatermacher Milo Rau in unserem Programm.
Was in der Wirklichkeit nicht passieren kann, da muss vielleicht manchmal das Theater in die Bresche springen. Dafür wage ich zu behaupten, wurde es schon von den Griechen gegründet. Die Demokratie an sich hatte zum ersten Mal auf der Bühne stattgefunden. Der erste Prozess im demokratischen Sinne hat in den griechischen Tragödien stattgefunden. Und das ist hier auch so. Das ist ein Prozess, der sonst nicht stattfinden kann, der aber unter Realbedingungen stattfindet. Also gemäß dem Grundgesetz, der Verfassung, gemäß juristischer Artikel, wirklich verhandelt von Spezialistinnen und Spezialisten. Der einzig nicht reale Mensch bin eigentlich ich.
Am Freitag, Samstag und heutigen Sonntag wurden drei Fälle durchgespielt. Es ging los mit der Frage, muss die AfD verboten werden? Der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff hatte kurzfristig seine Teilnahme abgesagt, weil er nicht darüber informiert war, dass Akteure aus dem ultrarechten und radikalisierten rechten Spektrum mitmachen. Das Thalia Theater biete extremistischen Stimmen eine Bühne. Dies trägt, so schreibt er auf seiner Webseite, der Philosoph Rainer Mühlhoff, das trägt zur Normalisierung neurechter, rechtsradikaler und menschenverachtender Positionen in der gesellschaftlichen Debatte bei. Dies wiederum hat die Juristin und Publizistin Liane Bethnarz hier in Fazit am Freitag zurückgewiesen. Sie hat an diesem ersten Prozesstag im Thalia Theater die Position der AfD verteidigt.
Also ich finde das absolut realitätsfern, denn neurechte Positionen, ob einem das gefällt oder nicht, mir gefällt das auch nicht, aber sind längst normal. Man muss sich doch nur anschauen. Die AfD, es kann passieren, dass sie in Sachsen-Anhalt im Herbst, dass sie die absolute Mehrheit bekommt. Also zu denken, es ist noch an uns, ob die eine Bühne haben oder auch nicht, das ist doch vollkommen realitätsfern. Das führt dazu, dann sitzen lauter Linke und empören sich und noch mehr Leute wählen die AfD. Also man muss in die harten Themen in Diskurs gehen. Man muss schauen, was hat das alles mit Remigration auf sich, wo wird es verfassungswidrig zu glauben, das könnte man sozusagen simsalabim alles wegzaubern, indem man jetzt sagt, mit denen spricht man nicht, ist absurd. Also ich kann das gar nicht anders ausdrücken, es ist wirklich absurd.
Sagt Liane Bethnarz und man merkt, da ist Druck im Kessel und nicht nur im Theaterkessel, im Thalia-Theater. In der Verhandlung gestern ging es um die Frage, sollte es ein Social-Media-Verbot für alle unter 16 geben? Und heute nun zum großen Finale wurde die Frage verhandelt, verherrlicht die AfD Gewalt? Es war also viel, viel los in Hamburg bei diesem Prozess. Dreiteiler von Milo Rau. Michael Lages wird die Ereignisse, die Diskussion und auch die Urteile, die da gefällt wurden, sortieren. Herr Lages, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Lassen Sie uns anfangen mit der Bemerkung von Milo Rau, die wir gerade gehört haben. Das Theater mache das, was in der Wirklichkeit nicht stattfindet. Kann ein AfD-Verbot durchspielen, offen diskutieren über neurechte Thesen, rechtsextremes Gedankengut, wie zum Beispiel das Thema Remigration. Sind diese drei Theaterprozesstage dieser äußerst komplexen Herausforderung zumindest ansatzweise gerecht geworden?
Also ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit dieser Hybris von Milo Rau. Also das ist in einer Art und Weise anmaßend, über Zustände politischer Diskussion in Deutschland von der Schweiz aus zu argumentieren, das kann ich so nicht nachvollziehen. Mein kleiner SPD-Ortsverein diskutiert mit größerer Genauigkeit das, was mit einem AfD-Verbot passieren könnte oder sollte oder eben nicht dürfte, deutlicher und klarer und präziser auf den Punkt, als diese Veranstaltung von insgesamt dreimal drei Stunden Zeugenbefragung plus mehreren Vorträgen über die Themenstellungen. Also ich bin überhaupt nicht glücklich über dieses Format, weil es dadurch, dass es so über die Maßen vielstimmig ist und unentwegt repetitiv auch sozusagen wiederholt das, was wir eh schon wissen, teilweise zur Zustimmung des Publikums, teilweise nicht zur Zustimmung des Publikums, teilweise im Rahmen des normalen Diskurses, manchmal auch jenseits der Grenzen. Das, finde ich, geht über das, was wir ohnehin politisch darüber denken, wie ein solches Verbot kommen könnte und wie es vielleicht nicht kommen kann. Ich finde, das ist so maßlos übertrieben. Mhm. Und obendrein auch noch, tut mir schrecklich leid, eine Mogelpackung. Die Veranstaltung hieß Prozess gegen Deutschland. Das ist einfach falsch. Es war ein Prozess gegen die AfD, nicht gegen Deutschland. Einige, sehr wenige Teilnehmer darauf haben darauf hingewiesen, dass dieser Titel eigentlich woanders hätte hinführen müssen. Nämlich dahin, diejenigen zu befragen, anzuklagen, wenn man so will, und anzugreifen, die es über viele Jahre, inzwischen ja 2013, also über fast 15 Jahre lang hingenommen haben und letztlich befördert haben, dass die AfD zu dem geworden ist, was die AfD heute ist. Das wäre der eigentliche Anklagepunkt und das wäre ein Prozess gegen Deutschland. Das hier war etwas anderes. Das war kein Schauprozess. Ein Kollege hat sozusagen die schöne Sprachformel angebietet, es sei eine Prozessschau gewesen statt ein Schauprozess. Aber es war nicht das, was ich mir unter einer seriösen Auseinandersetzung mit dem Thema vorstelle.
Freitag und Sonntag die AfD, das Thema dazwischen am Samstag, am gestrigen Samstag, die Frage nach dem Social-Media-Verbot. War das so etwas wie eine kleine Verschnaufpause?
Es war das Unordentlichste überhaupt in diesem ganzen Ablauf. Und selbst die sogenannten Ankläger haben die ja durchaus schon sozusagen weltweit diskutierte Forderung, dass man bestimmte soziale Medien für unter 16-Jährige sperren sollte und die Anbieter verpflichten sollte, unter 16 nicht anzubieten, egal wie man jetzt denkt, dass das realisiert werden könnte. Aber die Anklage hat diese Forderung zurückgezogen. Die wurde plötzlich gar nicht mehr diskutiert. Die eigentlich wirklich praktische Überlegung, was mit sozialen Medien passieren könnte, die tatsächlich Hass verbreiten, und das gibt's ja, die wurde schlussendlich gar nicht mehr sozusagen zur Abstimmung gestellt. Und es blieb einigen wenigen wirklich klarsichtigen Zeugenaussagenstiftern vorbehalten zu sagen, selbstverständlich müssen wir das System der sozialen Medien zum Thema machen, dass sie den Tech-Milliardären aus China und den USA gehören und letztlich natürlich Einfluss nehmen auf alles, was wir und nehmt auch natürlich unsere Kinder und Kindeskinder denken, jetzt und in Zukunft. Das muss das Thema sein. Und diese einfache, praktische Forderung, die es ja in vielen Ländern gibt, nämlich für bestimmte Altersgruppen bis zu einem bestimmten Alter die Nutzung zu sperren, egal wie durchsetzbar, das ist doch immerhin ein ernsthafter gedanklicher Ansatz, den plötzlich fallen zu lassen. Da war ich heute Morgen total überrascht und geradezu schockiert.
Ich hatte es gesagt, keine Schauspielerinnen und Schauspieler haben da mitgewirkt, sondern ja Expertinnen des Lebens. Wie haben denn diese Prozesse jetzt dramaturgisch funktioniert? Gab es Skripte, gab es ein Timing oder war das überwiegend Improvisation?
Nee, das war ein sehr genaues Timing auf das Erta Däubler-Gmelin, ehedem Justizministerin in diesem Lande und eine profilierte SPD-Politikerin, auf die sie als geschäftsführende Direktorin dieses Gerichtes immer wieder ordentlich darauf hingewiesen hat. Sie hat also immer auf die Formalien geachtet, gelegentlich sich auch mal eingemischt, wenn die Zeugenaussagen zu krude wurden. Das hat es nämlich durchaus gegeben. Und nein, das hat einen normalen Ablauf zwischen Befragung durch die Anklage, 9 Minuten, dann immer auch die gleichen 9 Minuten Befragung durch die sogenannte Verteidigung, an der Frau Bettnarz beispielsweise beteiligt war. Das hat sie ordentlich eingehalten. Aber, und das ist wirklich mein zentralstes Aber, es ist vollkommen unklar geblieben, ob die ja insgesamt etwa 1,5 Dutzend Zeuginnen und Zeugen oder Fachleute und Fachleutinnen, die da zum Sprechen kamen, wie die ausgesucht worden sind durch die dramaturgische Struktur der Veranstaltung, aber nicht eben, wie das normalerweise im Justizfall ist, dass die Anklage ihre Zeuginnen benennt und ihre Zeugen und die Verteidigung ihre. Da ist klar, wer für wen spricht. Hier ging es teilweise wirklich so abenteuerlich bekloppt durcheinander, Entschuldigung, mit Leuten, die wirklich weder zum Thema noch sonst irgendwas zu sagen hatten, dass wirklich enorm viel Zeit in dieser Veranstaltung vertan worden ist. Für vollkommen belangloses Gerede.
Und dann gab es natürlich auch einige Urteile, die gefällt wurden. Wir wollen mal eins dieser Urteile uns kurz anhören.
Wir wurden auch gefragt, sollte sie daher vom Bundesverfassungsgericht verboten werden? Es ergaben sich mehrere Optionen. Wir haben mit 5-2 Stimmen dafür gestimmt, dass das Verbot geprüft werden soll.
Da also applaudiert das Publikum. Die waren damit zufrieden, die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, sie haben aber offenbar nicht so genau hingehört. Denn die 7-köpfige Jury, die da repräsentativ aus Hamburger Bürgerinnen und Bürgern zusammengesetzt worden ist, die hat den Prüfauftrag eingefordert. Der Prüfauftrag ist, glaube ich, nicht wirklich strittig. Der Prüfauftrag liegt seit dem Gutachten, dem durchaus umstrittenen, aber durch dem durchaus fundamentstarken Verfassungsschutzbericht, liegt dieser Prüfauftrag vor.
Und es wird aber nicht umgesetzt.
Das war die andere Frage, die gestellt war. Soll die AfD jetzt verboten werden? Und da hat die Jury mit klugem, gesundem Menschenverstand gesagt, das geht noch nicht. Dazu hat sie Nein gesagt. Gleichzeitig hat sie sich sozusagen den kleinen gedanklichen Lapsus erlaubt, dass sie gleichzeitig die AfD von staatlicher Förderung finanziell ausschließen lassen will. Das ist natürlich so lange vollkommener Blödsinn, solange die AfD für Landtage und den Bundestag kandidieren kann und für jede Wählerstimme, jede einzelne Wählerstimme Geld kriegt. Da kann man niemanden von der staatlichen Förderung ausschließen, solange jemand politisch kandidieren darf.
Herr Lages, gelingt Ihnen die Quadratur des Kreises? Können Sie diese 3 Prozesstage in einem Satz zusammenfassen?
Da muss ich ein altes Zitat des Theaterregisseurs Kurt Hübner aus dem Kopf kramen. Der sagte, viel Geschrei um wenig Wolle, sagte der Schäfer und schor ein Schwein. Es ist ein wirklich großartiger Anlass. Es ist eine ungeheuer unordentliche Versammlung von Zeuginnen und Zeugen gewesen. Und es ist letztlich keine Erkenntnis darüber hinaus, als die wir ohnehin als vernünftige Medien und Medienkonsumenten jeden Tag, überall, wann immer über die AfD und dieses mögliche Verbot gesprochen wird. Nichts ist darüber hinausgegangen und nichts hat mich sozusagen wirklich in meiner eigenen Haltung zu dem Fall, von der ich hier nicht reden möchte, in meiner eigenen Haltung zu dem Fall weitergebracht. Und das ist nach wirklich 2,5 Tagen ein bisschen wenig.
Die Quadratur des Kreises ist Ihnen nicht ganz gelungen, Herr Lages. Prozess gegen Deutschland, das 3-tägige Theaterprojekt von Milo Rau im Rahmen der Lessing-Tage des Thalia-Theaters in Hamburg. Vielen Dank, Michael Lages. Die Berlinale der Tag 4. Jeden Abend berichten wir hier in Fazit vom Geschehen auf den 76. Berliner Filmfestspielen. Was ist auf den Leinwänden zu sehen? Was tut sich jenseits der Leinwände? Heute wollen wir zunächst über Sandra Hüller sprechen. Seit ihren Auftritten in den Filmen Anatomie eines Falls und The Zone of Interest ist die deutsche Schauspielerin ein international gefeierter Star. Sie dreht auch in Hollywood. Auf der Berlinale spielt sie jetzt die Titelheldin in dem Film Rose, der heute Abend seine Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale feierte. Und darüber wird uns nun Anke Lewicke berichten. Und wir schalten rüber zur Berlinale. Guten Abend, Anke Lewicke. Sind denn der Potsdamer Platz und das Studio schon so etwas wie zur zweiten Heimat geworden?
Ja, das kann man schon sagen. Also wir sind ja hier in einem Hotelräumchen untergebracht und ich bin schon kurz davor, meine Hausschuhe mitzubringen. Und ich muss sagen, der Gang hier ins Büro ist immer ganz interessant, weil wir bekommen die andere Seite des Kinobetriebs mit, nämlich die Vermarktung eines Films. Also Produktionsfirmen mieten sich hier für ihre Interviews ein. Wir sehen, das ist alles so in 15-20-minütigen Slots, also Zeitfenstern eingetaktet. Also wir sehen auch, wie Regisseure, Schauspielerinnen immer gestresster sind. Dann müssen sie zwischendurch fürs Fernsehen noch in die Maske. Also ich kann sagen, wir blicken hier live hinter die Kulissen.
Jetzt aber zu Sandra Hüller und dem Film Rose von Markus Schleinzer. Die Handlung spielt im 30-jährigen Krieg. Wer ist denn diese Titelheldin, diese Rose?
Also Sandra Hüller spielt eine junge Frau, die als Mann lebt, weil sie als Hose in der Hose tragend mehr Freiheiten hat. Also sie kommt aus dem Krieg und hat die Identität eines verstorbenen Kameraden angenommen, um so eben an sein Land zu kommen. Und das baufällige Haus richtet sie sich auf, sie bewirtet das Land. Also sie baut sich ihre eigene Existenz auf, was ihr im Frauenrock verwehrt geblieben wäre. Und genau das ist der Aspekt, den der Regisseur Markus Schleinzer so spannend fand.
Sie möchte das erreichen, was für viele von uns oder viele für die damaligen Menschen da eine Selbstverständlichkeit beinhaltet, nämlich das Leben selbst gestalten. was ihr quasi außerhalb der Hose verwehrt ist. Und das fand ich so sehr interessant, weil ich die große Unterschiedlichkeit zu der Zeit, in der wir aktuell noch immer leben, nicht erkennen kann. Weil die Hose ist ja nur ein Symbol für etwas, das wir heranziehen gesellschaftlich, um andere Gruppen, Personengruppen zu unterdrücken, damit wiederum andere Personengruppen elitärer leben können oder größere Freiheiten haben.
Tatsächlich wird Rose zunächst ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Man respektiert sie. Sie wird Susanna heiraten und auch Susanna hat ein Geheimnis zu verbergen. Und diese beiden Frauen bilden dann eine Solidargemeinschaft und genießen ihren Frei- und Spielraum. Sie sind auch stolz und man hofft mit ihnen, dass die Dorfbewohner nicht argwöhnisch werden, dass das Ganze nicht auffliegt. Und der Film hat eine schöne formale Strenge. Er ist schwarz-weiß fotografiert. Und er lässt sich so die Zeit, die harte Arbeit mit den Händen zu zeigen, wie die Felder bestellt werden, das Vieh zu schlachten. Es ist alles sehr haptisch. Man kriegt auch die Schwere der Kleider mit. Und durch das Schwarz-Weiß wird das aber auch so sehr abstrahierend. Also der Film öffnet sich durchaus zu unserer Gegenwart und wir stellen uns viele, viele Fragen.
Kann denn Sandra Hüller in dieser Rolle einmal mehr brillieren?
Ja, auf alle Fälle. Also sie hat so einen Stock im Rücken, ist immer aufrecht. Sie verstellt ihre Stimme nicht, bleibt dafür aber immer in einer sehr bestimmenden Tonlage. Sie spricht meistens nur, wenn sie angesprochen wird. Und sie hat eine Narbe im Gesicht aus dem 30-jährigen Krieg, die ihr, wie Sandra Hüller aber sagt, einen gewissen Respekt verleiht.
Die Maske war wahnsinnig wichtig dafür, weil sozusagen diese Narbe immer Beweis dafür war, dass sie bestimmte Dinge erlebt hat. Und auch ich, egal wie weich mein Gesicht jetzt gewesen wäre, immer diese Narbe im Gesicht hatte. Und auch das Kostüm war natürlich extrem wichtig. Dieser Panzer, den sie die meiste Zeit trägt, die verschiedenen Lagen, die jeden Tag angezogen werden mussten.
Und auch wir als Zuschauer müssen uns wirklich an diesem Panzer abarbeiten, das aber im besten Sinne des Wortes, also widerspiegelt. Sandra Hüller, keine klassische Identifikationsfigur, sondern eine wandelnde Herausforderung. Sie gibt einem eigentlich nie Einblick in ihr Innenleben und trotzdem sind wir die ganze Zeit auf ihrer Seite. Also ich kann nur sagen, der Film und ihre Darstellung sind beeindruckend.
Rose von Markus Schleinzer mit Sandra Hüller. Ebenfalls im Wettbewerb der Berlinale präsentierte heute der türkische Regisseur Emin Alper seinen Film Kurtulus. Alper ist Stammgast auf den großen Festivals und meistens zeigt er in seinen Filmen die Türkei in einem kritischen Licht. Frau Lewicke, welche Geschichte erzählt er denn diesmal?
Ja, auch hier geht es um eine Gemeinschaft wie in Rose, eine Gemeinschaft, die abgeschieden in den Bergen lebt. Es gibt rigide Traditionen, so definiert sie sich auch und auch schließlich über die Ausgrenzung des anderen. Und die Handlung spielt eigentlich in einer unbestimmten Gegenwart. Die Strukturen sind aber archaisch, rigide, autoritär. Und nun wollen die Menschen, die einst in die Stadt gegangen sind, um Geld zu machen, wieder zurückkommen, weil das Land auf dem Papier noch ihnen gehört. Also es droht eine Blutfehde auszubrechen zwischen den verschiedenen Clans. Es liegt eine diffuse Paranoia in der Luft. Dann gibt es noch Terroristen, die die Gegend angeblich unsicher machen. Und sie sind eigentlich eine Projektionsfläche für alles, was sich nicht fassen lässt. Also man kann schon sagen, dass der Film eine Allegorie auf die türkische Gegenwart ist, auf ein Land, in dem sich die verschiedenen Lager gegenseitig zerfleischen. Und das ist auch alles sehr, sehr gut inszeniert. Wuchtige Bilder, aber dem Film fehlt letztlich eine Perspektive. Ich weiß nicht, mit wem ich da mitgehen sollte, was der Film mir eigentlich so richtig damit erzählen wird. Und genau wie in Rose wird auch hier in dem Film der Einzelne im Angesicht einer brutalen Gemeinschaft zermalmt. Aber in Rose gibt es wenigstens noch eine fragile Utopie. Und ich glaube, das hat das Publikum heute Abend bei der Premiere von Rose auch so begeistert, weil es gab minutenlange Standing Ovations.
Tag 4 auf der Berlinale. Eindrücke, Einschätzungen, Neuigkeiten von Anke Lewicke. Dankeschön. Und noch ein Hinweis auf den Regisseur Markus Schleinzer. Er ist am Dienstag hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast bei meiner Kollegin Britta Bürger im Gespräch um 9 Uhr und danach selbstverständlich zu jeder Zeit als Podcast zu hören. Markus Schleinzer. Ja, heute wollen wir hier in Fazit auch mal über Autos sprechen. Über ein Auto, das noch gar nicht auf dem Markt ist, das aber die Herzen der Rennsportwagenfans höher schlagen lässt. Ferrari wird noch in der ersten Jahreshälfte ein erstes reines Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. Einige technische Details des Boliden sind bereits bekannt. Die wichtigsten Kennzahlen, 1000 PS sollen es sein im Boost-Modus. In 2,5 Sekunden von 0 auf 100 Spitzengeschwindigkeit angeblich 310. Soweit so Ferrari. Wir finden etwas ganz anderes interessant an diesem Auto und deshalb wollen wir darüber sprechen, wie der Ferrari von außen aussieht. Das Design, dazu gibt es keine Angaben. Nur das Armaturenbrett mit der Lenksäule, dem Lenkrad hat Ferrari der geneigten Öffentlichkeit vorgestellt. Und Wunder über Wunder, es gibt dort Knöpfe und Schalter, Klick, Klack, Drehen, Ziehen, Einrasten. Touchscreens sind in dieser Hightech-Welt offenbar ziemlich out. Warum das? Darüber möchte ich nun mit Gabriel Joran sprechen. Der Philosoph und Unternehmer hat das Buch geschrieben, Die Verkrempelung der Welt zum Stand der Dinge des Alltags. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Joran.
Hallo.
Ein Ferrari ist selbstverständlich für uns kein Ding des Alltags. Es ist schon ein sehr spezielles Produkt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch kein Ferrarista sind. Wie haben Sie denn von den Knöpfen und Schaltern im Ferrari Electrica erfahren?
Ja, ich habe davon tatsächlich durch ganz viele verschiedene Leute erfahren, die mir Links zu den Videos geschickt haben dieser Produktvorstellung, weil ich in meinem Buch Die Verkrempelung der Welt ziemlich am Anfang darüber geschrieben habe, dass in Autos echte Schalter und Knöpfe verschwinden zugunsten von Touchscreens, ohne dass das irgendwelche erkennbaren Vorteile bringt. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung, die mit Ferrari auch gar nicht angefangen hat. Wir werden das auch in den Modellen von Volkswagen sehen, die jetzt demnächst rauskommen, dass man ein Einsehen hatte, weil nicht nur ich das mit den Touchscreens drüber fand, sondern die Kundschaft eben auch, weil es eben schwieriger zu bedienen ist, vor allem wenn man gleichzeitig auf die Straße gucken muss.
Und dann gibt es sogar, glaube ich, eine Uhr im neuen Ferrari, nicht digital, sondern mit Ziffernblatt und Zeigern, selbstverständlich auch mit Sekundenzeiger. Ist es angemessen, da vielleicht auch von Retro zu sprechen?
Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dieser Vorstellung, die Ferrari da abgeliefert hat. Nicht so sehr von Ferrari, sondern von dem, was Jony Ive und sein Designbüro da produziert hat, weil ich den Eindruck hatte, was wir hier sehen, wirft gar keinen Blick in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Wir sehen etwas, was aussieht wie ein langes, breites Selbstzitat. Hier ist ein Designer, der offenbar angeheuert wurde, das iPhone in einen Ferrari-Innenraum zu verwandeln. Und diese ganze Aufregung darüber, dass das ja jetzt richtige Schalter wieder sind und nicht nur ein Touchscreen, wie man das vielleicht bei Tesla gesehen hat, ja, wo quasi das Auto ein fahrendes iPad ist, muss ich dazu sagen, praktisch kein Hersteller, kein Autohersteller außer Tesla hat ganz auf Knöpfe verzichtet. Ja, die Touchscreens wurden immer größer, aber ein paar Knöpfe blieben ja erhalten. Und so ähnlich ist das bei diesem Entwurf von Ive jetzt auch. Wir haben es nämlich auch mit ganz schön vielen Screens zu tun. Nur dummerweise tun die halt so, als wären sie keine. Ja, also das Tacho-Zentralinstrument, ja, drei Rundinstrumente, das kennen wir ja als Autofahrende seit Jahrzehnten. Ja, sie haben ein Tacho und ein Drehzahlmesser und vielleicht noch eine Öluhr oder sowas. Und das gleiche Spiel macht Jony Ive jetzt auch, nur halt, dass diese Rundinstrumente halt digital sind. Und das hat er auch nicht erfunden. Ja, das sehen wir bei Porsche und das gibt es bei ganz vielen auch günstigen Herstellern. Das ist alles nicht neu. Und wenn man das vergleicht mit der Leistung, die Apple abgeliefert hat, als damals das iPhone rauskam, da war fast alles neu.
Das müssen wir vielleicht ganz kurz noch erläutern, Jony Ive. Er hat das Apple-Design maßgeblich geprägt. Also mit anderen Worten, man kann seine Handschrift auch im Cockpit des Ferrari sehen oder macht er da gewissermaßen eine Kehrtwende?
Nee, gar keine Kehrtwende. Man sieht das, wofür er bekannt ist. Also eine idealerweise nahtlose Verschmelzung von Hardware und Software. Das sieht man da halt an so Elementen wie Uhren und Tachometern, die richtige Zeiger haben, also physische Zeiger. aber wo der Hintergrund halt ein Display ist. Ja? Also wir haben quasi ein Display mit einem Loch in der Mitte und da kommt ein Zeiger raus. Das ist witzig und so vom handwerklichen Aspekt her auch irgendwie beeindruckend, aber eigentlich ist es im engeren Sinne Kitsch, weil das sind Dinge, die so tun, als wären sie andere Dinge. Und ich kann nichts daran irgendwo erkennen, dass das die Zukunft der Mobilität sein soll.
Das ist ein ziemlich harter Vorwurf, also das Innere eines Ferrari als Kitsch zu bezeichnen.
Ja, also das ist ja generell immer ein Risiko bei Auto-Innenraumdesign. Ja, wenn man sich anguckt, was Leute im Innenraum von Autos gut finden und attraktiv finden, also Stichwort Wurzelholz, das würden die in ihrem Wohnzimmer nie haben wollen, weil sie dann sagen würden, ja, das ist der Look meiner Oma, ja, das ist irgendwie Gelsenkirchener Barock. Und das ist es irgendwie nicht. Und dieses Spannungsfeld gibt es nicht nur im Innenraumdesign, auch im Karosseriedesign von Autos ja immer, ne, wenn Sie sich an so Haifischflossen erinnern, die ja keinerlei Funktion erfüllen bei einem Auto, außer halt irgendwie schnell auszusehen.
Und der Kotflügel hat auch keine Funktion mehr.
Ja, also wir haben ganz viel so Tradition, die beim Auto halt irgendwie mitgeschleift wird. Und gleichzeitig hat man natürlich beim Autodesign unglaublich viele Vorgaben zu erfüllen, regulatorische, sicherheitsmäßige, aber natürlich auch die rein physikalischen Probleme, die gelöst werden müssen beim Luftwiderstand von der Karosserie und so weiter. Also mein Autodesign ist schwer, weil es sehr, sehr vielen Beschränkungen unterliegt. Und was wir jetzt hier sehen, leider auch noch eine merkwürdige Selbstbeschränkung und Selbstzitierung im Innenraum. Man muss sich nur mal fragen, ob man das, was man da sieht, was jetzt vorgestellt wurde im Innenraum, wenn man das Ferrari-Logo in der Mitte des Lenkrads abgedeckt hätte, ob man das als Ferrari erkannt hätte. Ich glaube, keiner hätte das als Ferrari erkannt. Das ist ein generisches, gut gestaltetes vermutlich, aber ein generisches Design und das ist sehr schade.
Nochmal zurück zu diesem Begriff Kitsch. Also Kunststoff tut so, als sei es Holz. Das ist das Kitschige.
Ja, Kunststoff tut so, als sei es Holz. Digitale Instrumente tun so, als seien sie analog. Wir kennen dieses ganze Thema mit der Geräuschproblematik. Ja, elektrische Autos müssen Geräusche simulieren, weil der Fahrer oder die Fahrerin sonst kein Gefühl für die Geschwindigkeit hat und es den Fahrenden auch weniger Spaß macht, ein Auto zu fahren, das keine besonderen Geräusche produziert. Ja, bei Hyundai hat man das so weit getrieben, dass man nicht nur Gänge simuliert, die ein elektrisches Auto nicht hat. Ja, da gibt es keine Gänge, sondern halt auch Schaltgeräusche und auch das Rucken, das elektrisches Auto nie machen würde beim Wechsel der Gänge, selbst das wird bei Hyundai simuliert, das ist alles Kitsch. Ja? Das ist alles, wir haben es noch nicht geschafft, irgendwie eine neue Ästhetik für elektrisches Fahren zu finden. Wir tun so, als wären das Verbrenner.
Kitschverdächtig ist auch der Name des Autos, Ferrari Luce. Das klingt nach Erleuchtung, hat ja fast prometheisches Pathos, der feuerrote, lichte Ferrari Luce.
Ja, da habe ich keine Einwände. Ich finde, Ferrari darf ruhig aufdrehen. Das sind keine dezenten Autos. Das sind keine zurückhaltenden grauen Mäuschen. Aber jetzt, das wollen wir natürlich auch innen erleben. Und die Sachlichkeit und die Nüchternheit, die da jetzt abgeliefert wurde, also ich finde es ein bisschen öd.
Können Sie sich vorstellen, in so einem Cockpit mal zu sitzen als Pilot und dann, ja, ich wollte schon sagen, aufs Gaspedal treten?
Ich würde das total gerne ausprobieren. Ich würde gern wissen, wie sich das anfühlt, weil wenn man sich das alles auf dem Bildschirm nur anschaut, bekommt man den richtigen Eindruck nicht. Das ist ja grundsätzlich ein Problem, das wir kennen bei Produkten, die wir heute anschaffen, dass wir die halt kennenlernen über den Bildschirm. Und die Dinge, die auf dem Bildschirm, auf einer reflektierenden Glasoberfläche gut aussehen, die sind es dann oft in echt nicht. Und dann ist die Enttäuschung groß. Insofern, alles unter Vorbehalt, muss man sich mal angucken in echt.
Das Cockpit des neuen Ferrari Luce. Knöpfe, Schalter, Zeiger, Klick und Klack. Gabriel Joran war das Autor des Buches Die Verkrempelung der Welt zum Stand der Dinge des Alltags. Herr Joran, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Guten Abend. Danke.
Tschüss.
Der Polizeiruf 110 ist fast genauso alt wie der westdeutsche Tatort. Angefangen hat die 1971 gestartete Krimireihe im DDR-Fernsehen. Zum 50-jährigen Jubiläum vor 5 Jahren ging die aktuelle Hallenser Besetzung an den Start mit den Kommissaren Keutsch und Lehmann, gespielt von Peter Kurt und Peter Schneider. Der Wanderer zieht von dannen, heißt der dritte Fall, der heute in der ARD gelöst wurde und der auch schon wieder der letzte Fall sein soll. Mit unserem Kritiker Matthias Dell möchte ich jetzt über den Film und über das schnelle Ende sprechen. Herr Dell, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Wanderer zieht von dannen, heißt die Folge. Welcher Fall muss denn gelöst werden?
Ja, wenn man es kriminalistisch betrachtet, handelt es sich um den Serienkiller, der sich als Schlüsseldienstmitarbeiter Zugang zu Wohnungen von einsamen Menschen verschafft und die dann umbringt, weil er glaubt, sie erlösen zu müssen aus ihrer Verzweiflung. Dieser Serienkiller hat eine wilde Backstory, Ex-Stasi-Mitarbeiter und Narben von einem Unfall im Gesicht, also eine Figur wie aus dem Genre-Kino, eine Übertreibung, die Grusel verspricht. Und tatsächlich hat der Film, hat die Suche nach dem Täter stellenweise auch was Thrillerhaftes gehabt.
Das Drehbuch stammt wieder vom Autor Clemens Meyer. Regie hat Thomas Stuber geführt. Wie ist denn der Plot erzählt?
Sehr ruhig und unaufgeregt, was eigentlich schön ist, weil dieses Tempo so selten ist. Mit viel Sinn fürs Zwischenmenschliche, für Arbeit, Routinen. Ich würde ja immer sagen, dass Tatort-Polizeiruf-Geschichten für Angestellte sind, die im Prinzip am Sonntagabend vertraute Leute sehen bei der Arbeit, die sie am nächsten Tag selbst wieder machen, um sich dann im Büro über diese Leute zu unterhalten, wie über Kollegen. Und da sind Keutsch und Lehmann ein gutes Paar, weil zum Beispiel, was man ja auch kennt, irgendwie der Jüngere so mit den Eigenheiten des Eltern gut umgehen kann. Und was auch schön war in diesen 3 Folgen Hallenser Polizei, dass es so folgenübergreifende Elemente gab. Zum Beispiel in der 2. Folge wurde das Polizeirevier gerade renoviert. Jetzt ist es frisch gestrichen, Möbel noch nicht ausgepackt und dann sitzt da eben der Lehmann so am Rande und noch etwas verloren in dieser neuen Umgebung und die bindungssüchtige Frau Sommer aus dem 1. Teil taucht wieder auf, weil sie sich verfolgt fühlt. Die wird von Cordelia Wege gespielt. Im Theater würde man sagen, das ist eine Charge, aber darin eben auch sehr markant, wie sie eben zu Lehmann ins Büro kommt, der gerade Papier abheftet.
Lange nicht gesehen?
Frau Sommer.
Herr Lehmann, ich habe ein Anliegen.
Und kommen Sie zu mir?
Na, zu wem sonst? Ich kenne doch nur Sie und den Herrn Keutsch. Also, ich meine, bei der Polizei.
Und das, wenn man das gehört hat, ein schönes Detail, trotz dieser übertriebenen, erfundenen Figur, dass sie eben nicht, wie es richtig heißen müsste, zu wem denn sonst sagt, sondern zu wen denn, was da in diesem Sprachraum um Halle herum schon mal vorkommt. Und das spricht eben so eine schöne Sachen für die Kenntnis des Ortes und die Lust am Spiel.
Das ist ja immer ein Versprechen von Tat und Polizeiruf auch, dass die Filme etwas über die Städte erzählen, an denen sie spielen. Ist das in Halle gut gelungen?
Würde ich sagen, also diese Retro-Seligkeit von Clemens Meyer auf so Nachwende-Melancholie, die kann einem auch manchmal ein bisschen viel werden, aber gerade in diesem Film jetzt funktioniert das sehr gut und das sind dann Filme mit Charakter, mit Atmosphäre, auch die Leute, die Kostümbild und Szenenbild machen, wohnen da vor Ort, das heißt, die kennen das irgendwie auch, machen das auch gut. Also Halle hat in dieser ganzen ARD-Sonntagabend-Krimi-Landschaft eigentlich einen hohen Wiedererkennungswert, eine eigene Färbung und das anders als bei den zumeist austauschbaren Geschichten bei Polizeiruf Magdeburg oder dem Tatort Dresden und deswegen ist es schon ärgerlich, dass das jetzt alles wieder vorbei sein soll.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat jetzt gesagt, dass der Polizeiruf Halle von Anfang an als Trilogie angelegt war. Überzeugt Sie diese Erklärung, Herr Dell?
Nee, weil sie auch nicht stimmen kann. Ich hatte nämlich nach der 1. und der 2. Folge jeweils nachgefragt. Da hieß es immer bei der Pressestelle, alles offen, wir schauen. Jetzt plötzlich Edge a Badge, war immer so gedacht. Warum man das Journalisten dann nicht sagt, habe ich auch keine Antwort drauf bekommen. Und die Nachfragen von Süddeutscher Zeitung und FAZ haben auch zu so einem Lavieren geführt. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die ARD da irgendwie ungeschickt oder sogar schlecht kommuniziert. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Was wohl Gründe gewesen sind, ist, dass Geld fehlt für diese Reihe und auch, dass in der Spielfilmredaktion vom MDR so viel personelle Veränderungen gewesen sind, dass es am Ende keinen mehr gab, der sich dafür so richtig zuständig fühlt. Und das wiegt dann vielleicht schwerer, weil Polizeiruf und Tatort sind für die ARD wichtig, die quotenstärksten Filme. Dann gibt es mal einen, der toll ist und der funktioniert und dann hat man irgendwie gar kein Interesse daran und es ist vollkommen egal, ob man den jetzt weitermacht oder einen anderen. Und das ist eigentlich ein kreatives und organisatorisches Armutszeugnis für so ein großes Haus wie die ARD.
Matthias Dell über den letzten Polizeiruf aus Halle. Vielen Dank. Alle 3 Folgen mit Peter Kurt und Peter Schneider finden Sie in der ARD-Mediathek. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons heute von Florian Werner.
Wenn Menschen in die Jahre gekommen sind, erzählen ihre Gesichter Geschichten, erklärt Thomas Schmid in der Welt. und macht sich im Folgenden daran, die Geschichtengesichte beinahe aller deutschen Bundeskanzler einer physiognomischen Analyse zu unterziehen. Besonders Friedrich Merz hat es ihm dabei offensichtlich angetan. Obwohl er durchaus auf seine Wirkung achtet und sie zu kalkulieren versucht, hat er sich nicht das stilistisch festgefrorene, immer gleiche Gesicht zugelegt, das fast alle seiner Vorgänger auszeichnete, schwärmt Schmied und fährt fort: Seine Mimik ist lebendig. Wenn er überrascht wird, lässt er zu, dass man das bemerkt. Die Ereignisse spiegeln sich in seinem Gesicht. Und die Unsicherheiten der Zeit finden ihren Widerhall im Erscheinungsbild des Kanzlers, der dabei jedoch nicht so tut, als sei er nur einer von vielen. Von allen deutschen Kanzlern sei nur Konrad Adenauer bei seinem Amtsantritt älter gewesen. Aber kein anderer Kanzler, auch nicht die ehemalige Kanzlerin, wirkte im Gesichtsausdruck jünger und jugendlicher als ausgerechnet Friedrich Merz, der eben noch als Fossil aus einer längst versunkenen Vergangenheit galt. Macht kann offensichtlich auch Kräfte freisetzen, befreien. Solche Töne wünschen wir uns bis zum CDU-Parteitag in Odenform und blättern schnell weiter in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo der Geschichtswissenschaftler Andreas Daum die Rede von US-Außenminister Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz kritisch einordnet. Über Rubios Loblied auf die Western Civilization schreibt er: Historiker beidseits des Atlantiks dürfen sich die Augen reiben. Ausschließlich der christliche Glaube scheint bei Rubio das Substrat der westlichen Kultur auszumachen. Und das ohne gewaltsame Reconquista, erzwungene Konversionen und Eliminierung der einheimischen Gesellschaften unter dem Zeichen des Kreuzes. Islamische Beiträge zur europäischen Kultur spielten in der Rede des US-Außenministers keine Rolle. Was aber vielleicht am meisten erstaune, so Daum, dass die jüdischen Einflüsse auf die europäische Kultur ebenso ungenannt bleiben wie das Wirken von Gelehrten, Emigranten und Flüchtlingen mit jüdischem Hintergrund auf die Gesellschaft der Vereinigten Staaten. Von der Psychoanalyse und Politikwissenschaft bis hin zur Geschichtswissenschaft und Kunst. Ähnlich ernüchtert fällt die Betrachtung von Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung aus. Fast glühend sprach der US-Außenminister von westlicher Zivilisation und griff damit einen Leitbegriff der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie auf. Amerika und Europa gehören ihr gemeinsam an, dieser größten Zivilisation der menschlichen Geschichte. Und darum sah Europa den Vereinigten Staaten auch nicht gleichgültig. Worum aber ging es in diesem feuilletonistischen Teil von Marco Rubios Rede? Seibt schreibt: vor allem ums Christentum. Rubio nannte die Sixtinische Kapelle, den Kölner Dom, Dante, Shakespeare, Leonardo da Vinci, die deutschen Komponisten Mozart und Beethoven und am Schluss sogar die Beatles und die Rolling Stones sehen da fast schon wie ulkige Abweichler aus. Womit wir zu guter Letzt beim Thema Musik angelangt wären. Vergangene Woche trat bekanntlich in der Halbzeitpause des amerikanischen Football-Liga-Finales der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny auf und sorgte damit für ein kleines kulturkämpferisches Erdbeben. In der Taz fragt Doris Akrab den Journalisten Friedrich Küppersbusch: Wie politisch fanden Sie die Super Bowl Halftime Show? Und der Fußballfan Küppersbusch antwortet, in Halbzeitpausen offenbar an profaneren Dingen interessiert: Klar kann man jetzt Bad Bunny und den antitrumpistischen Tenor seiner Einlage feiern. Andersrum wäre schlimmer gewesen. Doch ich spüre sachte Sympathien für Wurst, Pinkeln, Bier.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.